20 Jahre lang stellte sich Olga Chep als internationales Grey-Hair-Model unter anderem in Südafrika und Europa vor die Kamera. Jetzt, mit 66 Jahren, findet das Model ihre Ruhe in ihrem eigenen Naturgarten in Böen, einem Ort im Unterallgäu. Wie sie den Modelstress in ihrem Garten los wird, was Schönheit für sie bedeutet und warum ein Grey-Hair-Model einen Holzsammelschein hat, darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge von allin.de. Hallo Frau Chep, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Grüß Gott und danke für Ihr Interesse.
Sie haben sich lange Zeit vegan ernährt. Sie trinken keinen Alkohol und haben seit 30 Jahren keinen Fernseher. Wie passt denn so eine achtsame Lebensweise mit der des Modelings zusammen?
Ja, also es gibt schon auch einige Kolleginnen, die vegetarisch leben. Ich lebe nicht mehr vegan, wie ich Ihnen gesagt habe. Aber keine Kuhmilchprodukte. Und ich nehme dann Ziegenjoghurt, Ziegenkäse und Pecorino, also Ausgleich gegen Osteoporose. Also das war notwendig. Sonst vermisse ich kein Fleisch, keine Milch, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Alkohol und kein schwarzer Kaffee. Oft werde ich gefragt, ja, was isst du eigentlich? Und da habe ich mein Ausgleich. Alles, was um uns wächst herum, ist eine einzige Schatztruhe. Kostenlos von Gott gegeben, praktisch zu unseren Füßen gelegt. Wir brauchen uns nur bücken und uns das holen, was uns gut tut. Kostenlos. Und wenn ich nicht muss, dann gehe ich noch zum Supermarkt. Ja, ganz ohne geht es nicht natürlich, weil Selbstversorger überwinden. So weit bin ich nicht und so weit komme ich wahrscheinlich auch nicht. Mein Traum mit Bauernhof hat sich leider nicht erfüllt. Und dann, aber das, was mir die Natur bietet, erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit.
Und das stellt ja jetzt schon einen Gegensatz dar, dieses vor der eigenen Haustür sein Glück finden, ja, und in die weite Welt reisen, um Model zu sein.
Ja, also manchmal kommt es mir vor, dass ich nolens volens in eine andere Welt muss. Es ist so eigentlich. Das fühlt sich nicht immer gut. Es kommt immer auf Thema vom Shooting. Und es kostete mich oft Überwindung, also bei bestimmten Momenten, da sein und schweigen. Und das habe ich oft nur mit Professionalität hat überwunden. Und bis heute hat kein Kunde oder keine Begleitperson von einem Modellkind, einer Mutter, die das Kind getrieben hat, dass sie halt richtig geil lachen muss, wenn sie ein Modell sein möchte. Also da war mir zum Heulen, aber ich musste schweigen. Also ich habe gebetet in dem Moment. Ja, es waren schon manchmal krasse Momente, die mir auch zum Nachdenken geführt haben über die Menschenwürde und explizit beim Shootings über die Frauenwürde. Ja, die Würde gehört wirklich zum menschlichen Natur, sollte halt zur menschlichen Natur gehören. Und ich habe oft so ein Gefühl, dass die Frauenwürde vor allem in Medien mit Füßen getreten wird und höre kaum Stimmen in Medien, dass der Wahn aufhört oder Warnungsstimmen. Also das kriegt man gar nicht mit. Wir haben zwar kein Fernsehen, ich höre auch kein Radio, aber wenn ich in mein E-Mail-Fach muss und sehe ich immer die Nachrichten, kriegt man mit, na, die fünf. Das sage ich, frage ich mich oft. Wir leben in einer verrückten Welt. In vielen Hinsichten, ja.
Und haben Sie sich da beim Modeln mal schlecht behandelt gefühlt?
Weniger, weil ich lasse mich nicht schlecht behandeln. Wenn da eine Tendenz war, die mir wirklich unter die Haut ging, was mich anbetrifft, nicht als das Kind, das Modellkind oder die andere Kollegin, dann habe ich schon die Weichen gestellt, ja. Und was oft für mich, also unangenehm war, dass ich Dinge anziehen müsste. Also bei einem Shooting ist natürlich nicht nur Kameramann oder Assistent oder Kunde, aber Stylist, ja. Manchmal muss ich halt meine Sachen mitnehmen. Und da habe ich immer bei Stylisten geschaut, dass ich ein Kleid oder einen Rock durchsetze. Und seltsamerweise habe ich bei männlichen Stylisten meinen Wunsch durchgesetzt. Bei weiblichen Stylistinnen weniger, ja. Und einmal hat bei einem Shooting ein Assistent, junge Bursche, hat es mit verfolgt und es waren 2 Tage Shootings und er kam am Abend zu mir und hat gesagt, Olga, darf ich dir was fragen? Warum bist du so eine Hosenverweigerin? Ja, und sein Warum habe ich dann beantwortet, vielleicht in 4, 5 Sätzen. Und die findet man dann in meinem Buch Hosenverweigerung. Übrigens, das Buch habe ich nicht ganz selbst geschrieben. Teilweise sind das Berichte über mich von anderen Personen, die mich kennen. Und auf die Idee hat mich ein Arzt, also wo ich wegen Depressionen in Behandlung war, gebracht, alles runterschreiben. Also auch der Druck, weil ich komme manchmal zurück und da ist ein gewisser Druck, weil ich halt Sachen mitbekam, die ich mit meinem Glauben, den ich in Schwabenland kennengelernt habe, weil ich es halt einige Dinge nicht mit meinem Glauben vereinbaren könnte. Und das war die Hosenverweigerin war wie ein Ventil. Schreiben ging von mir. Ich habe es nie gelernt, Wörter zusammenfassen. Aber das ging wie ein Fluss von mir. Und dann war auch meine Kindheit natürlich zum Großteil aufgeführt, weil ich in einem Land aufgewachsen bin, im kommunistischen Land. Ja. Also 50er und 60er Jahre in meine alte Heimat, in Tschechien damals, Tschechoslowakei hieß es, das war die dunkelste kommunistische Zeit, wo Menschen, also diese Prozesse stattführten und jeder, der in die Kirche ging, das waren die Klerofaschisten und Glaube ist Opium für das Volk. Und dann wurde ich in der Grundschule in Ferien von meinem Vater, er war ein hochkommunistischer Offizier, Oberbefehlshaber der Grenztruppen, nach der Wende übrigens Gesprächspartner von Verteidigungsminister Deutschlands, damals Manfred Wörner. Ja, also von Kind auf wurde ich in diese Lage geschickt. Der Lage hieß Pohraničník, das heißt übersetzt der Grenzwächter. Der war in einem Sperrgebiet im ehemaligen Sudetenland. Und wir waren da als Kinder, also Mädchen und Buben zusammen, richtig militärisch gedrillt. Also wir haben Schießübungen und die Zielscheiben haben Umrisse vom menschlichen Körper und Kopf und Herzgegend war also die höchste Punktenzahl, ja. Granatwerfen, Seilspringen, Märsche, Appell in der Frühe, also Fahne hoch und wir haben Lieder gesungen, kommunistische Lieder. Ein Lied hieß auch: Wir werden dem Wind und Regen befehlen, wann soll es regnen und wann soll nur wehen der Wind. Und wenn man halt jahrelang das Kind damit füttert, es bleibt vieles hängen, ja. Und mein Vater hat mich zum Beispiel auch daheim, ich musste turnen, also richtig körperlich wurde ich getrimmt und gedrillt. Kam mir vielleicht auch jetzt zugute, ja, also die Kondition, sich zu halten. Nun, das Ideologische hat mich natürlich stark beeinflusst. Und nicht zuletzt auch in diese Pohraničník-Lage waren, also wir schliefen in militärischen Zelten, ja, gab es Gulaschkörner zum Essen. Und da war immer ein Politruk dabei. Wenn Sie wissen vielleicht, was ein Politruk ist.
Nee.
Das waren diejenigen, die das Politische also an die Kinder weitergebracht haben, ja. Und die erste Prämisse beim Politruk war Hass auf die Deutschen. Wir waren in einem Sperrgebiet, da war ein Schlagbalken, da war Verbot zum Fotografieren. Und oberste Gebot war auch Hass auf die Deutschen. Bei uns gesagt, also hinter der Grenze wartet der Revanchist, der Deutsche, der uns wieder angreifen möchte. Ja, also ähnliche Zustände findet man vielleicht in Film, der heißt Napola. Napola hießen unter Adolf Hitler, diese Jugendlager, aber die waren nach Geschlechten getrennt, Buben und Mädchen. Napola. Also Napola, braun gefärbt, bei uns war es der Grenzwächter, rot gefärbt. Mhm. Ja. Ja, und dann später, als ich nach Deutschland kam, und von familiären Milieu, vor allem von meiner Mutter, habe ich auch mitbekommen, ein Hass auf Deutschen. Wobei sie ihre Familie hat nie unter den Deutschen gelitten oder damals so im Protektorat haben. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich schon einige Zeit gebraucht, durch Geschichte, also mein Mann, sein Hobby ist Geschichte, durch das, was ich von Mitmenschen, Nachbarn, die auch aus Sudetenland als Vertriebene hierher kamen, ich spürte keinen Hass von ihnen. Ich spürte den Hass, den ich von daheim konnte. Das habe ich in Deutschland nicht, auf keine Weise, oder Ablehnung. Und schon als Kind drüben habe ich mir gedacht, ja, und warum, wenn die Deutschen solche Bestien sind, warum flüchten immer wieder über die Grenze die Tschechen und suchen da Asyl an? Ich könnte es mir als Kind in Kopf nie nicht erklären, ja. Und mir sind erst hier in Deutschland die Augen abgegangen, wie wir unter einer Lüge groß geworden sind. Und es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich also Gegenteil erfahren dürfte. Und vor allem hier in Schwabenland. Ja, ich finde hier auch, also jeder Mensch hat eine gewisse Natur. Das ist schön, dass es so ist. Jeder Mensch ist einzigartig. Und so wie jeder Mensch dann eine Familie hat, einen gewissen Charakter. Und so ist es auch bei den Nationen. Also ich fand hier, besonders in Schwaben, was mir sehr imponiert, dieser Schaffensgeist. Erfindungsgeist, Schaffensgeist, Sinn für Ordnung, Hilfsbereitschaft, Tüchtigkeit. Und was ich bei den Deutschen nicht fand, Neid. Und das war für mich der Schlüssel, damit mich dieser Hass drüben in meine alte Heimat auf die Deutschen, besonders bei der älteren Generation, das war der Schlüssel. Es gibt ein Sprichwort, Neid gebiert den Hass. Und so sehe ich es, also jetzt die ganze Geschichte, problematische Geschichte, Beziehung zwischen Deutschen und Tschechen, die bis zum Krieg Jahrhunderte zusammen gelebt haben, ja. Das habe ich aber alles zu spät erfahren, also nicht zu spät, ja. Vielleicht war es zu rechter Zeit. Und da musste ich meine Meinung, meine Einsicht auf die Deutschen natürlich wesentlich korrigieren in Gegenrichtung. Mhm.
Und jetzt haben Sie ja hier auch den Frieden gefunden. Man hört hinten die Kuhglocken aus der Umgebung.
Ja. Ich war ein Großstadtkind in Prag, aber gewohnt in einer Plattenbausiedlung. Und eigentlich wollte ich gar nicht, wo ich also meinen Mann geheiratet habe, wo er dann seine Stellung in München bekam. Ich wollte in München bleiben, aber weil wir damals keine Wohnung näher, also in München war es damals schon schwierig, und er fand eine Wohnung am Ammersee, immerhin über 30 Kilometer von München. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich enttäuscht war. Aber das war sich eine Fügung, weil das war auch so ein verträumtes Ort. Und Bauern und bei der Bäuerin habe ich halt Milch geholt und Eier. Und langsam habe ich halt, es zog mich immer wieder in den Stall. Ich habe dann angefangen, bei ihr zu arbeiten. Am Feld, also Kartoffeln hacken, und sie hat mir dafür ein Stück Land gegeben. Ich durfte es, und hat es mir beigebracht, wie man halt anbaut. Das war schön. Das war herrlich. Ich habe meine Kinder gepackt in der Früh aufs Feld, die Decke neben dem Feld, und da habe ich Rübehammer gehackt oder bei der Rübeernte. Und die waren am Rand vom Feld, waren sie damit sich selbst beschäftigt, nicht vor der Glotze. Mhm. Also ich spürte es, als alle Kinder kamen. Ich spürte es von meinen Innen. Fernsehen ist für die Familie Gift. Also ich spreche aus meinem Gefühl und für meine Familie. Ich habe es als eindringlich empfunden. Wir haben am Anfang Fernsehen gehabt, mein Mann wollte immer Nachrichten. Aber einmal kam er nach Hause. Ich habe den Kabel getrennt. hat er geschimpft, aber dann hat er schon es hat akzeptiert und es war besser so. Und genauso war es mit Allgäu-Wein. Ich war hier geschäftlich unterwegs, musste ich in Nähe von Isny übernachten, kam ich zurück nach Augsburg. Habe ich damals schon in Augsburg gewohnt, habe gesagt, Waschiko, wir verkaufen das Haus und sind ins Allgäu. Er war so entrüstet, nur über meine Leiche. Dann habe ich noch 2 Jahre gebohrt, bis der ja gesagt hat. Und jetzt ist er hier auch so glücklich.
Das ist schön, ja. Wirklich. Jetzt haben Sie gerade erzählt, Sie haben bei der Bäuerin dann Kartoffeln geerntet und so weiter.
Gehackt. Ich habe noch eine Woche vor Geburt von unserem 4. Kind Kartoffel gehackt. Eine Woche vor Geburt.
Wow. Ja. Ja, ist das jetzt auch so was, was Sie jetzt gerne noch machen, um von dem Modelstress aus dem...
Ja.
Also, ja, dass Sie in Ihrem Garten den Modelstress bewältigen, indem Sie Gemüse ernten?
Sowieso. Also, aber nicht nur Stress bewältigen. Ich brauche es, auch wenn ich keinen Stress habe, ich brauche es einfach. Und es erfüllt mich. Es erfüllt mich sehr.
Ja, gehen wir nochmal zum... Modeln zurück. Wenn Sie sagen, das ist so eine andere Welt, Ihre Welt hier im Garten und die Modelwelt, warum modeln Sie dann überhaupt noch 1 bis 2 Mal im Monat?
Ja, sage ich Ihnen, wir haben dieses Haus, bei Bau von diesem Haus, viel Geld verloren. Mein Mann, bevor wir angefangen haben, wir haben 3 hohe Lebensversicherungen bei Allianz, Unenberger, Fonds. Und wo wir mit Bau angefangen haben, dann ging alles, also damals die Fonds in den Keller. Wir haben nicht mal das bekommen, was wir angezahlt haben. Also das Haus ist noch nicht bezahlt. Das ist der einzige Druck, ja. Und also 2-3 Mal im Monat kriege ich es locker hin. Also das ist nicht, das ist halt die Routine. Und ich nehme auch nicht alle Angebote. Es muss mich schon ein bisschen ansprechen. Aber da gab es Momente, wo ich mir dachte, eine Kundin hat mich ein Angebot gemacht und wunderbare, also es war Mode und Laufsteck. Kaschmirseide, also wo ich es hörte, ja, kein Kunststoff. Ja, und dann, ja, ich war sofort bereit. Dann war es halt aber Laufsteck und bei diesem Laufsteck lief eine Musik, also für mich hörte es sich als höllisches gebrüllt. Ich habe dann unterbrochen, ich konnte nicht weitermachen. Also seitdem mache ich keinen Laufsteg. Also am Anfang hat sich alles sehr gut angehört, aber die Fetzen, die ich dann fortführen musste, waren zum Heulen. Also ich mache kaum noch Mode. Ich muss vorerst die Korrektion sehen, ich lasse es mir zeigen und es muss mich schon ansprechen.
Und dann also geben Sie ihr
überhaupt
Go,
kein
ja.
Laufsteg. Mhm. Ja, und ich wunderte mich, dass die Leute, also Laufsteg, das habe ich auch beschrieben in meinem Buch. Also das waren die krassesten Erlebnisse. Waren einige dabei, ne? Und das Buch wird halt sehr kontrastreich auch.
Haben Sie
und
noch
auch stark kritisch. Ja. Also ich denke, ich höre mich da mit diesen nicht nur Pluspunkte, aber ich gehe dieses Risiko ein und zwar gerne, weil ich mich auch verpflichtet fühle, schon Mund aufzumachen. Weil das alles, was läuft, auch wenn man im Hinblick auf diese Modellwahn, Heidi Klum, also das ist komplett unter Frauenwürde, was da vorgeführt wird und wo die Massen sich darüber stürzen. Und vor allem werden halt die jungen Mädchen, die noch nicht gefestigt sind, also reingerissen, brutal, knallhart, ja, entwürdigend und sie merken es gar nicht. Das ist der Elend. Ja,
ja, in Ihrem Buch Die Hosenverweigerin, was im Herbst erscheint, da schreiben Sie ja auch von einem kleinen Mädchen, Lara.
Ja, die Larusch.
Die
ja.
Von ihrer Mutter so in das Model-Business reingedrängt wird.
Ich habe Ihnen diese eine Auszug geschickt, ja. Die ganze Geschichte. Ach so, das habe ich jetzt vergessen. Ja, also ich sage Ihnen, wo ich da das in dem Moment, wo ich es mitbekam, das waren alles kurze Sequenzen, Augenblicke. Das hat sich in mir so eingeprägt, ja. Und da kam in mir so eine Wut. Ich konnte der Frau eine knallen. Darf man aber nicht.
Aber Sie dürfen nichts sagen oder Sie wollen nichts sagen?
Nein, darf ich nicht. Nein. Sie war die Begleitungsperson. Sie hat die Verantwortung für ihr Kind. Sie hat ihre Verantwortung für ihr Kind als Mutter gehabt. Und habe ich mir dann später gedacht, eigentlich ist diese Frau wahrscheinlich auch Opfer von dem Wahn, der uns umgibt. Uns werden aufgezwungen, Einsichten durch die Medien. Einsichten, so komplett verkehrte, wie die Natur der Menschheit, wie die Natur, die uns umgibt, eigentlich menschenfeindlich. Und das wird so verpackt als in oder geil oder cool. Ja, das sind die Zauberworte, ja, und, die viele Menschen bewegen. Bedauerlicherweise auch Jugend. Also wenn ich diese drei Wörter höre, wird mir bange. Ne?
Und haben Sie da konkrete Beispiele? Geht es darum, dass in einer Fernsehshow aussortiert wird, das Mädchen kann was, das kann nichts?
Mhm, nein, weil ich habe mir diese Sendung eigentlich nie an. Wir haben kein Fernsehen, aber das Wenige, was ich mitbekomme von Nachrichten, das reicht mir. Und dann, was ich halt bei den Shootings mitbekam, wie die Mädchen da, also gibt es einige Geschichten im Buch. Sie war nicht die einzige und das war auch nicht die traurigste Geschichte, die ich da also erzählt habe. Eine richtig brutale Geschichte bei einem Shooting für eine Gartenfirma beim Essen, wo es richtig um Porno ging. Ja, das habe ich auch mitbekommen und musste auch schweigen. Da war Begleitperson die Großmutter. Nicht die Mutter, die Großmutter, aber ich will jetzt auf keine Einzelheiten, aber wenn wir halt bei diesen, wenn ich dieses schwierige Thema erwähnt habe, Pornografie, wir haben jetzt die Pandemie von Corona, ja, Schutzmaßnahmen ohne Ende. Ich höre aber keine Frauenstimme in der Regierung, vielleicht irre ich mich, gegen Pornografie, Pandemie. Ich höre von der Regierung Stimmen, also von den Männern kann man es vielleicht nicht so sehr erwarten, wie von den Frauen. An der obersten Spitze keine Stimmen und über Vorschläge, diese Pandemie, diese sodomistische Züge hat, keine Warnungsstimme, kein Alarm, nichts, dazu schweigen sie alle. Also das kann ich als Frau nicht begreifen.
Und trotzdem können Sie nichts sagen.
Also ich hab mich geäußert halt in meinem Buch, ja. Und jetzt sage ich's, also jetzt teile ich Ihnen halt auf diesen Wege meine Verwunderung. Wir sind eigentlich in einem christlichen Land und es gibt auch christliche Parteien in Deutschland. Und das verfolge ich, beziehungsweise mein Mann verfolgt das ziemlich genau. Also er schaut jetzt schon sein Radio zum Frühstück, ich gehe dann weg. Und natürlich aus Zeitung. Ich habe bis heute keine warnende Stimme oder Alarmstimme von einer Frau, die in der Regierung, ob sie grün sind oder christlich oder Sozis. Keine Frau hat die Stimme gegen Pornografie zu Schutz der Kinder erwähnt. Das ist für mich die Apokalypse now. Ich kann mir nicht helfen. Also uns wächst eine Pornogeneration heran. Ich habe es mitbekommen. Also eine Geschichte habe ich aufgeführt. Und das ist jetzt eine tägliche Normalität. Ja, also.
Jetzt sprechen Sie von dieser Geschichte jetzt. Möchte man sich natürlich auch vorstellen, was Ihnen da mal geschehen ist.
Ja, ja, also das war in der Mittagspause bei einem herrlichen Shooting. Ein Welpen war dabei und Bollerwagen, ich. Und die Kinder, also ich habe wirklich dieses Shooting genossen. Komposthaufen und also Schaufel, Garten, also. Ich war in meinem Element bis zu dem Moment zum Mittagessen, wo die Pizza geliefert wurde. Und es war an den Bildtischen. Und dann hat ein Junge diese Handy oder was es war, also rausgenommen. Und ich habe es ein bisschen mitbekommen und hörte ich, dass der kleine Junge sagte, ich will das Porno sehen. Und die Großmutter, die daneben saß. Ich sehe sie noch heute, sie hat so eine Käppi gehabt und es war im Sommer, kurze Ärmel, überall war sie mit geometrischen Muster tätowiert. Also es war die Großmutter. Und hat sie eine Zeitschrift für Biker, Biker-Zeitschrift bei sich gehabt. Also sportlich sah sie schon aus. Und sie musste es mithören. Und sie hat nichts gesagt. Und der andere Junge hat es immer so weggerissen. Nein! Und er rannte damit weg und wollte sich selbst anschauen. Also ein Moment, der mich erschüttert hat, also bis zum Knochenmark. Ne? Und wenn man sowas mitbekommt als Mutter und Großmutter, dann macht man sich schon Gedanken, wie kann es weitergehen? Es steigt die Spirale, dreht sich immer mehr und immer mehr schneller nach unten. Ja. Und wie, also, da muss man kein hohes IQ haben, um zu sagen, also, das kann nicht gut enden. Mhm. Ja, also, hätte ich diesen Beruf nicht ausgeübt, ich wäre schon daheim. 41 Tage stehe ich täglich, also, ich bin unterwegs täglich am Herd. Ich stehe gern am Herd. Und ich koche liebend gern für meine Familie. Das erfüllte ich mich. Ich habe keine andere, ein Drang nach mehr, wie heißt es, diese Karrieredrang oder da gibt es ein Wort dafür, das ist mir jetzt rausgefallen. Also unterbewertet fühlte ich mich nie. Also wenn ich in Medien mitbekomme, dass am Herd zu stehen, also etwas Niedrigeres, da kann ich den Mann, der es da erwähnt hat, also die Frauen sollen nicht am Herd stehen, da kann ich ihm nur fragen, essen Sie gern oder essen Sie gern gut und was schmeckt Ihnen besser, Fertigzeug oder Kantine oder das Essen von der Mutter? Am Herd zu stehen wird verpönt und damit wachsen die Jungen mit hinan. Auf, meine ich, ja.
Ja, aber ich meine, Essen, wenn der Mann kocht, schmeckt das Essen auch lecker.
Ja, mein Mann hat einige Gerichte, die er also besser halt kocht als ich, das Spezialitäten, die esse ich natürlich auch gern an. Aber die Jahre, wo er in die Arbeit ging, konnte er nicht täglich essen. So sah ich es, es erfüllte mich auch das, dass ich ihm jeden Tag, also das Essen auch mitgegeben habe in so einem Behälter, hat er sich selber mein Essen in seine Arbeit gewöhnt. Ja, und damals habe ich noch nicht so gut, also ich sage, so bewusst gesund. Damals habe ich noch auch Fleisch gekocht, Biofleisch. Und jetzt für ihn koche ich auch seine Hausmannsküche, so wie er es mag. Aber für mich koche ich, also doppelt koche ich.
Aber das ist Ihre Definition dann von Glück, dass Sie dem anderen was Gutes tun.
Das hat mich
tun.
Erfüllt. Und ich fühlte mich gar nicht irgendwie unterbewertet oder ich schielte nach einer größeren Karriere nicht. Und als es halt kam und hat es sich so entwickelt, dass ich eigentlich in der Zeit, wo ich da halt gemodelt habe, schon Menge Geld nach Hause gebracht habe. Und ich konnte im Bioladen einkaufen, ohne mich einzuschränken. Das war ein gutes Gefühl. Und dann halt, wo ich sich diese Aussicht gestellt hat, ein Haus in Allgäu. Also das war schon der Antrieb, der mich da gehalten hat. Und jetzt muss ich auch noch, also das, was wir noch abzahlen müssen, ist nicht eine hohe Summe. Das schaffen wir in 4,5 Jahren. Gemütlich. Ja.
Super. Was bedeutet für Sie denn der Begriff Schönheit?
Schönheit. Ja. Schönheit für mich persönlich ist eine Widerspiegelung das, was Gott für uns hier auf dieser Erde erschaffen hat. Die Schönheit muss für mich mit Gottes Absicht harmonieren, mit Gottes Schöpfung. Wenn ein Maler eine Frau mit drei Brüsten malt und eine mit Hörnern und nennt es Kunst, dann ist es für mich persönlich ein entsetzliche Schmiererei. Also im Buch ist auch eine Geschichte vom Shooting und Übernachtung und Kunst. Und das ist auch also Irrsinn in heutiger Zeit, dass eklige Schmierereien mit dämonischen Zügen als Kunst bezeichnet werden und es finden sich Menschen, die bereit sind, Unsummen für diesen schreckliche Bilder zu zahlen. Also das ist aber meine Privat. Ich wurde gefragt und das ist meine private Meinung. Also Schönheit muss für mich harmonieren mit Gottes Schöpfung, sonst ist es für mich keine Schönheit. Und das Gleiche gilt für schöne Musik. Musik beeinflusst die Seele mehr als was anderes. Musik hat große Macht über menschlichen Seelen und Musik hat, kann die menschliche Seele schön erheben, heilen, oder Musik kann auch die menschliche Seele in die Abgründe stürzen und destruktiv auf, die, also auf Menschen wirken. Und das erleben wir doch.
Ja. Und jetzt auch gerade schön.
Und, vielleicht, pardon. Und die Schönheit, also vielleicht noch als dritten Punkt. Schön, jeder Mensch ist, hat, trägt schon Züge, weil er Gottes Geschöpf ist. Er trägt in sich Schönheit. In uns wohnt der Heilige Geist. Und das ist ein Teil, also der Dreifaltigkeit Gottes. Und die Schönheit von innen ist wichtiger als die äußere Schönheit. Nun, ich merke, dass sich oft die Frauen zu ihren Ungunsten kleiden. Also, wenn ich da halt, wenn ich sehe, dass die jungen Mädchen schön vielleicht von Gestalt, aber dass sie sich anziehen mit, dass sie sich anschwätzen lassen, eine Mode mit Löchern, weil das in ist und schön, ich kann es nicht begreifen. Ich bin vielleicht zu alt dafür, gebe ich zu, ja. Und ich will es auch nicht kritisieren, weil jeder Mensch hat freien Willen und jeder kann sich anziehen, wie es ihm gefällt. Aber ich sehe diese, eine gewisse Deformation, gezielte gewisse Deformation übt sich aus durch die Medien und durch die Medien und durch Reklame, omnipotent, auf die Menschen, explizit auf die jungen Menschen, auf junge Mädchen. Und wenn noch dazu kommt, dass ein junges Mädchen hat, sage ich, ein bisschen mehrere Kilos an den Rippen hat und jetzt sieht man da, vor allem in Großstädt, in Großstadt muss, da hat man es natürlich auch, die Fußgängerzone. Ich frage mich nur, jetzt hat, wenn du dich vielleicht ein Kleid, ein schönes Kleid anziehen würdest, da wurde alles warmherzig versteckt, aber so knallt es in die Augen, wie die Mutter von der Lara. Und die Männer nehmen es wahr. Und die Männer bei den Shootings meistens in meinem Alter sprachen mich sehr oft an. Und das habe ich in der Hosenverweigerung auch zum Guten gegeben. Ich habe mich oft richtig köstlich, ich habe mich nicht nur geärgert, köstlich amüsiert. Weil das alles, was ich da mitbekam, wie ich oft in Gespräche richtig wegen Rock mit meinem Kleid eingewickelt wurde von meinem Partner vor der Kamera. Ich musste so lachen. Ja, aber es ist halt so. Und naja, also die Schönheit, Gott der Allmächtige hat uns auf diese Erde gestellt und uns mit schön, mit vollkommener Schönheit, also ringsrum um uns. Und was macht der Mensch? Er vernichtet die, also sprich Natur, also richtig konsequent. Man weiß heutzutage, dass die Erde kann sich nicht, also die Ressourcen, die geraubt werden, wiederholen. Jetzt im Juni so ist schon alles verbraucht, was sich, und was über Juni geht, dann das kann sich nicht mehr erneuern. Das ist alles berechnet durch Wissenschaft. Alles ist nachvollziehbar und trotzdem ändert sich nicht. Wir bleiben in diesem Wahn. Also ich sage auf meinen Mann, ich bin alt, ich bin froh, dass ich alt bin. Dass ich das, was danach irgendwann mal kommt, nicht mehr erleben muss. Ja. Also das Schöne, was uns kostenlos zu Füßen gelegt worden ist, tritt der Mensch mit Johlen zu Boden und vernichtet seine eigene Grundlage. Das soll nicht alles pessimistisch klingen. Es kann sich, durch Wunder vielleicht, einiges noch ändern. Aber ich sehe, das ist schon nach 12.
Ja. Sie bauen ja auch in Ihrem Garten selber Gemüse an.
Ja. Melone ist meine Spezialität. Melone in Allgäu.
Ja, wirklich?
Ja, ich kann es Ihnen zeigen. Da müssen Sie sich, oder später fahren?
Später, sehr gerne. Ja.
Naja, also das ist natürlich keine einheimische Pflanze, aber ich experimentiere gern und benutze keine Kunstdünger. Also mein Hauptdünger ist Brennnessel, Löwenzahn, und hat, schauen Sie mal, das ist zum Beispiel Schachtelhalm. Mhm. Ja? Das sind die Dünger.
Ja, und die Tomatenpflanzen, die sind hier richtig riesig.
Also das sind meine Zöglinge, meine grünen Kinder, die kriegen alles, was sie brauchen und motzen mich nicht an. Ja, und das ist eine Freude im Garten, die hört nie auf. Ja, und man entdeckt immer wieder was Neues. Man staunt, man lernt lebenslang. Im Garten ist es nie langweilig. Die Langeweile kenne ich nicht. Ich kenne Trauer, ich kenne viel Schmerz, seelischer Schmerz. Und es war immer die Natur, die mich rausgehaut hat. Also schon maßgeblich. Ja, ich sage dann halt, seine Zeit musste ich Tabletten nehmen, aber dann hat sich's bewährt. Die Devise, also eigentlich Bewegung und die Natur, beste Heilmittel. Und ein gutes Wort. Besser als Tabletten, ja. Also diese Freude will ich nicht aufgeben und solange es nur geht, dann mache ich weiter.
Welche Heilpflanze gehört Ihrer Meinung denn in jeden Garten?
Ja, Brennnessel. Und natürlich Löwenzahn. Also ich zeige es Ihnen dann später. Brennnessel und der Giersch. Ich habe Ihnen hier was vorbereitet. Also wenn man angoogelt, Giersch. Ich habe angegoogelt, Giersch, also ich habe angegeben, Giersch Heilwirkungen. Und stellen Sie sich vor, überzeugen Sie sich selbst, erste Zeile, die kam, Gift gegen Giersch. Also da werden in Garten, Märkten angeboten, offensichtlich Gifte, um sie zu vertilgen. Und wobei Giersch ist so ein Wunder, also Wunderpflanze. Ich habe hier im Garten keins gehabt, den habe ich mir vom Wald geholt. Vermehrt sich herrlich. Ich kaufe kein, also baue ich auch keinen Spinat mehr. Ich nehme Giersch vorbereitet als Spinat. Köstlich. Und dabei ist er nicht genverändert. Er ist nicht gekreuzt und gezüchtet. Er hat die Ureigenschaften, die ihm der liebe Herrgott gegeben hat. Eine Gesundheitsbombe. Und dafür gibt es bei uns in Märkten Gift. Dann gibt es auch noch Gift gegen Löwenzahn. Ja. Jetzt in Corona-Pandemie habe ich eine Maßnahme, prophylaktische. Ich esse dreimal in der Woche Wurzel von Löwenzahn, roh. Also mein Mann will nicht mitmachen, nicht ganz, aber wenn er nicht schaut, dann reibe ich es ihm in Salat oder hacke ich es ihm den Giersch in die Suppe. Er merkt es dann nicht. Ja. Und das sind doch, es ist auch also genug durchgeforscht. Es sind Tatsachen, die Pflanzen sind heilsam. Wir könnten eigentlich jubeln vor Freude und dem Herrn dankbar sein, dass es uns sowas schenkt in rauen Mengen, dass es für jeden was übrig, dass jeder von uns davon haben kann. Und es wird bekämpft mit allen Mitteln. Brutal.
Ja. So sind Sie jetzt nicht wirklich der große Fan der Pharmaindustrie. Bin ich da
null
richtig?
Null. Deswegen lasse ich mich auch nicht impfen.
Okay. Was wäre denn so ein Szenario, wo Sie vielleicht dann doch mal sich eingestehen, Medikamente helfen in den oder jenen Belangen besser als Kräutertees, ja, oder so?
Ja, richtig. Also das musste ich auch vor 2 Jahren, wo ich ziemlich stark krank war. Also es war alles Blasenentzündung, Nierenentzündung, Darmentzündung. Also dreimal musste ich Antibiotika nehmen, bis es halt gewirkt hat. Also dann sage ich, in diesen Grenzfällen ist schon Antibiotika angesagt. Also das ist ohne jegliche Diskussion. Aber wenn es nicht sein muss, dann ich greife nicht gleich zu der Tablette. Ich bin kein Tablettenfreund. Und das sind schon sinnvolle Entdeckungen, die durch Wissenschaft, also für unsere halt als Hilfe im Krankheitsfall, also hergestellt werden. Das stimmt alles. Und ich sehe auch nicht die Schulmedizin als, ich lehne sie nicht ab. Also das ist schon ein großes Wissen. Durch die Jahrzehnten kam der Mensch dazu, Also noch einmal Wissenschaft. Und wir wissen heutzutage so viel, also wirklich, das wussten unsere Vorfahren nicht an, über die Funktionen von menschlichen Körper, über wie man dann helfen kann. Und das große Wissen aber bringt uns nicht zum Staunen. Und ich sehe keine große Dankbarkeit von Wissenschaftlern. Eigentlich sind sie auch zu diesem Wissen durch ihren Hirn gekommen. Und das alles ist eigentlich nur Abglanz von der Allmacht Gottes. Ja. Und je mehr wir wissen, desto kommt es mir vor, dass wir also frecher und stolzer gegen den Herr sind. Ja. Also es fällt, denke ich, an Demut. Ja. In allen Bereichen.
Jetzt haben Sie ja eine total schöne Ausstrahlung und und einen tollen Körper. Wie ist Ihr Geheimnis? Was machen Sie?
Also Ausstrahlung, das höre ich von Ihnen nicht zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht. Ausstrahlung, weil ich vielleicht deswegen, weil ich immer wieder, wenn es möglich, ich flüchte zu meinem Herrn und zu seiner hochheiligen Mutter Maria und bete meinen Rosenkranz. Also dieses Gebet verdanke ich meinen Schwaben. Ja. Und dieses Gebet hat eine enorme Kraft. Also in Freude und Schmerz flüchte ich zur Mutter des Herrn, die hochheilige Jungfrau Maria. Ja. Und das war eigentlich, das ist meine größte Stütze. Gleich danach mein Mann. Ja. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, es aufzugeben, diese Geschenk, dieses Glaubensgeschenk. Und dann schütze ich vielleicht um desto mehr, weil ich halt in Kindheit richtig zum Gegenteil getrimmt wurde. Ja. Und das ist eigentlich auch das größte Geschenk, das mir halt im Leben, das ich in meinem Leben erfahren durfte. In Deutschland, in Schwabenland. Wobei ich das Rosenkranzgebet nicht in der Kirche beten kann. Ich muss dabei laufen. Ich laufe durch Weiden, querbeet ein, in eine andere Richtung, betrachte ich die Landschaft und bin ich im Geiste bei der schönsten aller Frauen. Weil sie war ein vollkommenes Geschöpf. Sie durfte den Herrn tragen und sie hat uns den Heiland geschenkt und sie wurde auf diese Aufgabe auch vorbereitet von Herrn. Sie war voller Gnade und sie kannte auch alle die Geheimnisse der Natur, wie kein Mensch auf dieser Erde. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Salbei, und man sagt eine Sage, wo sie auf der Flucht nach Ägypten mit Heiligen Josef war, haben sie sich vom Herodes, haben sie sich hinter einem großen Salbei-Busch versteckt. Also Salbei heißt halt eine Salvia, Salvare, ja. Rettung. Habe ich in drei Ausführungen im Garten.
Ja, bin ich schon gespannt.
Ja.
Gibt es denn einen Tipp von Ihnen, was man machen kann, wenn man jetzt erkältet ist?
Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, weil jeder menschliche Körper ist eigene Chemiefabrik. Jeder Mensch reagiert auf Kräuter, also mit seinem Inneren, anders als der andere Mensch. Zum Beispiel Lindeblüte, ja. Also, man sagt, sie lindert, sie ist gut gegen Erkältung, stimmt's auch. Der Name Linde ist von Wort Linden abgeführt. Sie lindert nicht nur Schmerz, aber auch Seelenschmerz. Und wenn man Lindeblüte pflückt, ich pflücke nur da, wo es unbelastete, also Umgebung ist, da wird man beschenkt. Die Krone ist über uns, also ich pflücke immer mit meinem Mann, und da hat man Konzert dabei, die Bienen. Und ein himmlisches Geruch. Linde, wenn sie blühtet, es ist eine der Heilpflanzen, wo man wirklich stehen kann, richtig sich zum Himmel. Also da muss man nicht auf die Knie, ja, und pflücken vom Boden. Also Linde ist meine Lieblingspflanze. Ja, und natürlich, da hat jede Heilpflanze so viele Auswirkungen, nicht nur gegen Kranke, zum Beispiel der Giersch. Schauen Sie mal. Ja, komm. Giersch, da ist auch, also wenn man dann scrollt, also gegen was der Giersch steht, das können Sie, ich kann es nicht lesen, Spritzmittel, na, aber da unten sind dann wieder die Heilwirkungen. Mehrere Heilwirkungen. Oder oder diese Mutterkraut. Also das Mutterkraut ist das hier. Das Haus ist eine Bitterpflanze. Sehr bitter. Aber die Bitterstoffe sind notwendig, weil wir haben.
Man hört sie nur nicht.
Unsere Nahrung und unsere Gemüse sind Bitterstoffe abgezüchtet, weggezüchtet, weil sie nicht schmecken. Und die haben wir bitter nötig, wegen Verdauung. Also das ist, welche Mühe sich der Mensch gibt, sich eigene Nahrung also kaputt zu machen und dann teuer kaufen im Supermarkt. Das schafft doch kein Tier.
Ja, das und ist ziemlich...
Und kein Tier macht die Mutter Erde so kaputt wie ein Mensch. Ja. Naja, also das sind eigentlich alles, wenn Heilpflanzen, das ist zum Beispiel Odomenik, wenn sie da streifen, also da riechen sie einen Geruch, also auch über die Blüten. Der wurde, der ist hier auch einheimisch, der wurde der Göttin Pallas Athene geweiht, der heißt Agrimonia Eupatoria, kommt aus Krüm, das wird Eupatoria, oder Odomenik. Heilsam gegen Entzündungen und Giersch, also da ist ganz, sie kennen dann später, also sich selber gegen was alles hilft, also eigentlich viel trinken, also grundsätzlich bei Erkältung und allen Infektionskrankheiten viel trinken.
Das alles rausspülen.
Ja, da, genau. So ist es. Das ist das Wort. Die Krankheit, das ist die Funktion, also die der Körper hat. Die Krankheiten kann man wunderbar ausspülen. Aber trinken, es ist nicht egal, was man trinkt. Also ich trinke nur meine Kräuter und ein gutes Wasser. Richtig gutes Wasser, ja. Ja, und damit bin ich zufrieden. Also kein Alkohol, kein schwarzer Kaffee, kein Wein. Rotwein trinke ich manchmal als Heilmittel. 3 Esslöffel in einen halben Liter Glas Wasser. Also das ist also als Stärkungsmittel. Ja.
Sie haben ja mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben den Holzsammelschein und sind damit die einzige Frau im Landkreis.
Also soweit ich weiß, vielleicht haben das, ich habe meinen Holzsammelschein seit 10 Jahren. Vielleicht kam einer dazu. Ja. Und mittlerweile hat sich's ich darf das Holz sammeln, nur in staatlichen Wäldern. Und nur bis zum Durchmesser 8 Zentimeter. Aber die lieben umliegende Bauern haben mitbekommen, wo sie selber Holz also gefällt haben, dass ich da rumbrause. Dann haben sie mir halt einige Bauern auch angeboten. Ich darf die Äschle auch bei ihnen sammeln und also mein Revier ist riesig und ich habe auch ein Werkzeug, altes schwäbisches Werkzeug, wenn man die Äste, also die haben, die sind dann lang, die abgeschnitten und die haben also Zweige und die muss man mit einem, diese Werkzeug heißt Schneider, ich habe 2 Ausführungen, Schwaben und das muss man abschneiden, also das hat im Schwaben heißt es Schneider, aber dann hat er mehrere Bezeichnungen. Also das ist nicht nur im Schwaben. Nun, warum ich es erwähne, ich habe mir damals gekauft im Baumarkt ein Werkzeug, das war aus Rumänien importiert. Der war in einer Saison hin. Dann habe ich am Flohmarkt 2 Schneider, ich denke für 1,50 € war einer gekauft. Die waren alt, die haben Generationen überstanden. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn. Ein Werkzeug, neu gemachtes Werkzeug, ja, hält nicht mal eine Saison. Und jetzt bin ich stolze Besitzerin von 2 Werkzeugen, die 2 Generationen dienten. Und das sieht man ihnen an, ja. Und das ist das, was ich bewundere. Schwäbische, gründliche Arbeit. Ja, also das... Egal, ich liebe deswegen auch alte Werkzeuge. Also jetzt habe ich auch ein eigenes Korb am Rücken tragen. Vielleicht haben Sie es gesehen auf meinem Instagram.
Nee, Sie haben aber das im Vorgespräch auch
erzählt. Ja. Also damit, also das wird immer mit Kräuter gefüllt. Und auch eine schwäbische Arbeit. Und ich sehe in diesen Werkzeugen, also stumme Zeugen von noch normalen Zeiten. Die Menschen damals wussten, sie standen oft mit einem Fuß im Grab. Die Frau, die gebären musste, damals gab es keinen Kaiserschnitt, wusste, vielleicht geht's oder geht's nicht, oder sterbe ich, Jetzt haben wir Kaiserschnitt und allerlei Hilfen. Oder sie waren mehr dankbar und sie wendeten sich auch in ihren Gebeten an den Schöpfer um die Hilfe, ja. Und das ist, das sehe ich, dass es also vieles davon ging es verloren. Und auch das Wissen um die Kräuter und der unendliche Angebot, was uns, was wir also ist, zur Verfügung haben in der Natur, das Wissen ist verloren gegangen. Ja. Das Wissen war noch vorher da, wo noch, bevor der Mensch Bücher drücken könnte, das war da, weil die Menschen haben nichts anderes gehabt als die Natur, das Geschenk Gottes an uns. Ja.
Geben Sie dann auch Ihr Wissen an Ihre Kinder weiter?
Teilweise, manchmal, also wenn sie wieder, also Giersch, ich schwelge jetzt in den letzten Zeit von Giersch, weil der hat angeblich mehr Vitamin C als Zitrone. Und das kann man alles im Laborator feststellen. Also man kann es zerlegen. Und also ich bin auf einer Giersch-Schwelle. Und dann lachen halt manchmal die Kinder und. Ja, und meine Enkelkindern habe ich nie Bonbons oder Lutsches gekauft oder nie, keine Süßigkeit. Aber sie dürfen mit mir Brennnesselsamen essen. Und ich backe ihnen meine Kuchen, gesunde Kuchen. Also ich bin schon eine Oma von Sondersorte.
Die ja. Dann aber auch ganz besonders schmecken. Ich meine, so Brennnesselkuchen kann man sich gar nicht vorstellen.
Brennnesselkuchen mache ich nicht, aber ich mache es gemischt mit Giersch. Auf italienische Art, also im Dinkel eingeschlagen, mit viel Knoblauch, also Knoblauch, den baue ich auch an. Knoblauch, Oliven, Zitronensaft, Oliven, sie brauchen eigentlich nicht so viel Zutaten. Aus obendrauf der Pecorino, ja, Bio-Pecorino. Ja, und essen gern, also sie essen gern wie Oma. Und ich schaue, dass ich den Kindern, also meine drei Enkelkinder sind, also, wenn sie sich umdrehen, da ist ein, also Kisten, und da habe ich vorbereitet, ein FaceTime. Wir werden jetzt mit den Enkelkindern, die kommen in einem Monat zu Besuch. Und dann, also die kommen in einem Monat zu Besuch. Und dann werden wir Radieschen sehen, virtuell, weil es halt anders nicht geht. Also, wir werden dann halt FaceTime machen und sie werden dann sich aussuchen können, welche Radiesensorte. Und dann werden wir es vor ihnen Augen mit meinem Mann stecken. Und wir versprechen den Enkelkindern, wir werden alles gießen. Und wenn ihr kommt, dann holt ihr euch selber eigene Radieschen. Das sind die Namen. Mhm. Das sind halt, also zu diesem Zwecke, finde ich, ist die, also sind diese Medien nützlich, ja.
Schöne Idee, so. Dann.
Und die Tafel hängen an Stäben, Brennnesselstäben. Nichts beim Markt. Ja. Stolz ist keine schöne Eigenschaft. Also, aber eine gewisse Stolzportion soll der Mensch haben. Das hängt auch mit der Würde zusammen. Und ich bin stolz auf meine grünen Kinder, weil die habe ich nicht gekauft, die habe ich gezüchtet. Ich habe angefangen schon im März am Südseitefenster. Ja.
Aber die sind jetzt nicht so groß seit März.
Nein. Die haben also natürlich zuerst gekeimt und die haben jetzt gewachsen und sitzen nur am besten Boden. Keine Gifte, gar nichts.
Jetzt bin ich auch ganz gespannt auf Ihren Garten.
Gut, es regnet nicht mehr. Wir können schon einen Rundgang. Ich leihe Ihnen Gummistiefel, weil dass Sie nicht nass werden. Und dann machen wir den Rundgang.
Super. Greyhair Model Olga Chep entflieht dem Modelstress in ihrem Garten. Ich bin, schön, dass ich da sein durfte und mehr über Ihr Leben erfahren konnte. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.